Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Hier im Gemeindehaus. Ich freue mich, wieder ganze Gesichter sehen zu dürfen. Das ist wirklich eine Wohltat, wenn man hier vorne steht. Und herzlich willkommen auch zu Hause am Telefon. Die direkte Frage ganz zu Beginn. Sie sehen es auch besser als ich. Welche Bedeutung hat für Sie das Kreuz, das Zeichen, das Symbol? Hängt eines zu Hause an der Wand, mit Korpus oder ganz schlicht ohne? Ist Ihnen generell vielleicht lieber eine abstrakte Form lieber des Kreuzes oder doch die direkte Kreuzigungsdarstellung oder lieber gar keine? Ist es ein wichtiges Schmuckstück für Sie, etwas, was Sie trägt, indem Sie es tragen, oder eher nicht? Keine Sorge, heute ist nicht Karfreitag. Aber trotzdem geht es heute darum, um das Kreuz mit dem Kreuz. Aber wir hören auch von einer wunderbaren Geschichte. Die kommt eher sommerlich daher. Wasser, Fische, Menschen, die sich finden und himmlisch verzaubern lassen. Also machen wir uns behutsam auf. Wir musizieren das erste Lied, Herr Paunitz und ich. Noch dürfen wir hier drin nicht gemeinsam singen. Die neuen Verordnungen verheißen viel, aber wir werden darüber erst noch im Kirchenvorstand sprechen. Sie dürfen sich aber freuen, wir werden am Ende gemeinsam im Freien wieder singen und vorerst hier drinnen heute noch einmal miteinander summen. Was Sie anbelangt, dazu sind Sie herzlich eingeladen bei dem ersten Lied Behutsam leise, was Sie sehen auf Ihrem Liedblatt.
Jeden Morgen neu dein Wort. Es wird
sprechen miteinander den abgedruckten Psalm. Ich bitte Sie, mit mir zu beginnen, und Herr Schorlepp wird dann die eingerückten Verse sprechen mit uns im Wechsel. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.
Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens, Trost und mein Teil.
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen. Gott, komm und sieh, schau uns an, hier sind wir, ganz verschieden und doch zusammen. Auf der Suche nach dir, auf der Suche nach Stärkung für unsere Wege. Die einen mit Sorge oder Trauer im Herzen, die anderen voller Freude, die einen voll Vertrauen, an den anderen mag der Zweifel nagen. Den einen fehlt ein bisschen die Kraft, die anderen sind unermüdlich. Komm, komm, schau uns an und lass uns sehen und dich finden. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag.
Die Lesung steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, der Fischzug des Petrus. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren aber ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er zu Jesus Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir musizieren, Sie dürfen summen oder hören, wir spielen und singen im Dunkel unserer Ängste. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen. Was macht denn der Mann da oben? Fragt die kleine Lilly. Lilly besucht mit ihrer Kita-Gruppe die Spatzen das Heilsbronner Münster. Heilsbronn, ein mittelfränkisches Städtchen. Dass Lilly in diesem recht dörflichen Ort in einer über 800 Jahre alten Klosterkirche steht, einem wundervollen romanisch-gotischen Bau, und dass der Mann da oben der gekreuzigste Christus ist, kann Lilly nicht wirklich einsortieren. Das kann mal passieren. Lilly ist erst 5 Jahre alt. Da gibt es noch viel zu entdecken und zu begreifen und zu fragen. Was macht denn der Mann da oben? Ich weiß nicht, was Ihre Erzieherin womöglich geantwortet haben mag. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich geantwortet hätte. Aber ich stelle mich mal neben Lilly und ich schaue mit ihr dahin. Ich sehe einen großen Mann über mir, fast nackt. Ich sehe seine blutenden Wunden. Ich sehe Nägel, die sich durchs Fleisch bohren und merke dabei, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie weh das tun muss. Ich sehe ein schmerzverzerrtes Gesicht. Ja, ich sehe einen brutal ermordeten Menschen. Ich kann nichts, aber rein gar nichts Schönes da sehen. Und ich kann nur sagen, Lilly, ich habe keine Antwort.
Der Predigttext zum heutigen Sonntag steht im 1. Korintherbrief, die Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch die Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit stärker, als die Menschen sind.
Nicht nur Lilly fragt. Auch viele erwachsene Kinder haben Fragen an das Kreuz und tun sich schwer, darin die Weisheit Gottes zu sehen. Muss denn Gott etwa Blut sehen, um lieben zu können, sagt einer. Was ist das für ein Gott, der das zulässt, sagt ein anderer. Ich will sowas nicht andauernd anschauen müssen, sagt eine Dritte. Was ist das für eine Liebe? Ach ja, das Kreuz mit dem Kreuz. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst erinnere ich mich daran, dass ich ein Buch mit genau diesem Titel habe. Ich finde es nicht sofort und will noch mal wissen, wie es genau aussah. Also tippe ich in das Suchfeld des Internets das Kreuz mit dem Kreuz. Mir werden zuallererst Seiten mit Tipps bei Rückenbeschwerden angezeigt. Ich hätte es mir denken können und fasse mir instinktiv an den prompt irgendwie pieksenden Rücken. Dann fällt mein Blick auch noch auf den Titel einer Zeitschrift, die vor mir liegt. Gott in der Krise. Das Christentum, ein Irrtum der Geschichte. Ich seufze. Das Kreuz mit dem Kreuz. Das Buch finde ich schließlich doch im Regal, aber eine Antwort auf die große Frage bleibt schwer. Das Kreuz mit dem Kreuz eben. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Mit meinen ambivalenten Gefühlen bin ich nicht allein. In den ersten 3 Jahrhunderten des Christentums hat man das Kreuzsymbol überhaupt nicht verwendet, beziehungsweise erst recht nicht öffentlich gemacht. Ganz im Gegenteil, der Tod Jesu, der war die schändlichste Hinrichtungsart der alten Welt. Und der Retter der Welt soll ausgerechnet an diesem Folterwerkzeug, dem Kreuz, gestorben sein. Zweifel waren ganz normal. Auch unter den ersten Christen und erst recht da. Und keiner wäre auf die Idee gekommen, ein Kreuz irgendwo als religiöses Symbol aufzuhängen. Deswegen nennt Paulus auch das Kreuz ein Ärgernis. Das trifft es. Das war's. in dieser Grausamkeit eine gute, eine gar heilvolle, göttliche Idee zu erschließen, das war für die Christen der ersten Stunde nicht leicht. Eine Herausforderung. Das, was im Vordergrund war, war die Hoffnung auf Christus und der Glaube an die Auferstehung. Langsam, es dauerte Jahrhunderte, setzte sich das Kreuz als zentrales Symbol durch. Selbstverständlich schauen Sie gerade hinter mir auf ein Kreuz. Aber die Darstellung von Jesus, wie Sie sie auf dem Liedblatt haben, als Leidenden oder als Toten und Geschändeten am Kreuz, die ist erst ungefähr ab dem 9. Jahrhundert bekannt. Da war die Kreuzigung selbst fast ein Jahrtausend her. Was macht denn der Mann da oben? Ich möchte Lillys Frage nicht abbügeln mit theologischen Formeln oder vermeintlichen Klarheiten, etwa mit, das muss man eben glauben. Christus ist für dich gestorben, Lilly. Oder das wirst du schon noch verstehen, das ist eben so, dass der da so hängt. Es ist wichtig, dass Lilly fragt. Denn das Kreuz wirft Fragen auf, schon immer. Also setze ich mich im Heilsbronner Münster in die Kirchenbank. Und ich stelle mir vor, wer noch so im Laufe der Woche an diesem Kreuz vorbeikommt. Zum Beispiel Elisabeth, 53 Jahre alt. Sie hat vor einem Jahr ihren Mann verloren. Der Schmerz sitzt tief. Auch wenn es schon etwas besser geworden ist, tut es an manchen Tagen noch unfassbar weh. Für sie ist es ein großer Trost, dass auch Jesus Not durchlitten hat und Gott ihr Leid kennt. Agnes, 67 Jahre alt, hat schon viel Not im Leben erlitten. Zu viel. Sie fragt sich oft, warum ich? Und wenn sie hört, dass der Kreuzestod von Jesus Teil eines göttlichen Heilsplans gewesen sein mag, dann wird sie ganz still und fragt sich, musste dann mein Leid auch sein? Musste ich meine Verluste erleiden? War das etwa so vorgesehen? Warum hat Gott das zugelassen? Sie ist darüber bitter und fast ein bisschen zynisch geworden. Jesu Leiden bedeutet für sie nichts mehr. Sie ist eher zufällig vorbeigekommen. Thorsten, 55 Jahre alt. Er ist ein sonniger Mensch. Fit und gesund, glücklich verheiratet, dankbar für seine Kinder und dass sie ihren Weg gut gehen können. Er findet, dass positives Denken in aller Regel hilft, mit den Problemen des Lebens gut umzugehen. Er ist christlich geprägt, er ist reformiert geprägt und bräuchte eigentlich gar kein Kreuz in einer Kirche. Dass Gott ein guter, ein lebensspendender Gott ist, das kann er aus vollem Herzen glauben. Walter, 73 Jahre. Für ihn ist es eine spirituelle, ganz tiefe Erfüllung, wenn er im Gottesdienst singt: Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist und hast uns durch dein teures Blut gemacht vor Gott gerecht und gut und bitten dich, wahr Mensch und Gott, durch dein heiliges Fünf-Wunden-Rot, erlös uns von dem ewigen Tod und tröst uns in der letzten Not. Ina, 41, sie kann gar nichts mit Jesus, mit dem Christentum anfangen. Sie ist ihrer Mutter zuliebe mit in diese schöne Kirche gekommen. Eine Kerze zündet sie schon an, das findet sie irgendwie schön. Aber Jesus ist für sie eine Geschichte von früher. Und so ein Kruzifix mit so einem Toten dran, das findet sie daneben. Jonas, 37. Er sieht im Weg Jesu Gottes Liebe zu den Menschen. Für ihn hat Gott den brutalen Tod Jesu auf gar keinen Fall automatisch gebraucht, um die Menschheit zu erlösen. Jesus hätte seiner Meinung nach auch ganz anders sterben können. Für ihn, Jonas, zählt der Gedanke, Gott hat sich dem Leben gestellt und ist selbst dem grausamsten Unheil der Welt nicht aus dem Weg gegangen. Aber das Allerwichtigste für Jonas, dabei ist es nicht geblieben, sondern Gott war stärker als der Tod. Das erfüllt Jonas. Marlene, 57, sie ist sehr engagiert in sozialen Bereichen, auch in ihrer Kirchengemeinde. Das Kreuz steht für sie für die Umkehrung der Verhältnisse. Gott ist in den Schwachen mächtig. Marlene motiviert das, sich für eine bessere Welt zu engagieren und kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn sie Ungerechtigkeit wittert. Jenny, 15. Sie ist letztes Jahr konfirmiert worden. Sie trägt ein schönes, zartes, goldenes Kreuz um den Hals. Sie findet das Kreuz in der Kirche total normal. So ist das halt in Kirchen. Ihr ist die Kraft wichtig, die Gott ihr schenkt. Und schließlich Hans-Jürgen, 69, Theologe. Er findet, man müsse endlich Abschied davon nehmen, den Tod von Jesus als Sühnopfer zu interpretieren. Wer ist Gott, dass er ein Opfer bräuchte? Wozu, fragt er sich. Die Liste der vorbeikommenden Menschen in dieser Kirche könnte noch viel länger sein. Ich verlasse die Kirchenbank wieder und trete aus der Kirche in die Sonne. Ich bin beeindruckt von diesen vielen, ich nenne es mal, Glaubensdialekten. Und es gibt noch so viele mehr. Was all diese Menschen verbindet, jede und jeder steht da so, wie sie und wie er ist. Erfüllt von Freude, von Erfolgen, von Glück, innerer Ruhe und genauso voller Ratlosigkeit, Schmerz und offenen Fragen. Und über diesem prallen Leben spannt sich das Kreuz auf. Die Weisheit Gottes, sagt Paulus. Schimmert sie durch, die Weisheit Gottes? Ist sie erkennbar da, von hier bis hier? Vielleicht zeigt sich die Kraft des Wortes vom Kreuz genau darin, dass es sich so vielfältig entfaltet. Entfaltet hat, schon immer und immer noch. Denn wie wollen wir die Weisheit Gottes wirklich eindeutig erkennen? Wir können sie doch nur gemeinsam suchen und im Licht unserer Erfahrungen, unseres Hoffens und Sehnens besprechen und austauschen und miteinander abklopfen. Auch damals in Korinth werden längst nicht alle verinnerlicht haben, was Paulus schrieb. Das Wort vom Kreuz ist für manche sperrig geblieben. Und trotz allem trug sie ihr Glaube und ihre Hoffnung auf Jesus Christus, auf seine Kraft, die stärker war als der Tod. Menschen sind verschieden, Christen sind verschieden, Kreuze sind verschieden. Mal schlicht, mal abstrakt, mal mit Korpus, mal ganz ohne, in Kirchen mal gar nicht vorhanden oder mal riesig dimensioniert. Im Lübecker Dom gibt es ein 17 Meter großes sogenanntes Triumphkreuz. Wir tragen Kreuze um den Hals, als Tattoo hängen sie an die Wand oder kommen als Christin oder Christ auch ganz gut ohne Kreuz aus. Der Ursprung dieser symbolischen Vielfalt begann letztlich ganz schlicht mit dem Wort vom Kreuz und mit dem Ringen um die Weisheit Gottes. Und diese Weisheit war immerhin so groß, dass Gott sich selbst ins Leben warf. Mit was für Konsequenzen? In Beziehung sein, lieben und geliebt werden, zweifeln, auf den Tisch hauen, trösten, aufrichten, ermutigen, aufrütteln und letztlich nicht verschont werden vor einem Albtraum, der Jesus selbst schreien ließ: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch diese göttliche Schwachheit wird stärker sein als alle menschliche Weisheit. Wir müssen dieser göttlichen Schwachheit 3 Tage Zeit geben und der Stein kommt ins Rollen. Davon erzählt der Mann da oben am Kreuz und jedes andere Kreuz genauso. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander Fürbitte halten. Dazwischen wird der Liedruf "Meine Hoffnung und meine Freude" erklingen. Sie dürfen da auch natürlich gerne mitsummen. Gott, Jesus Christus, dein Kreuz ist Zeichen von Schmerz und Hoffnung. Wir bitten dich, wenn wir an unseren Kreuzen leiden, sei du unser Licht in der Nacht.
So legen wir dir alle an Herz, die in diesen Tagen nicht schlafen können, weil sie Schmerzen haben, weil sie nicht weiter wissen, weil sie etwas versäumt haben oder weil sie sich Sorgen machen. Stärke sie, Gott, erbarme dich.
Christus, meine Zuversicht, auf dir.
Gott, Jesus Christus, dein Kreuz erzählt durch den Schmerz hindurch von Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung. So viele sehnen sich danach. Menschen, die kein Zuhause haben, Jugendliche, die die Folgen des Klimawandels fürchten, Kranke, für deren Leiden es keine Medizin gibt. Bitte, Gott, rette aus Schmerz und Angst, damit sich Hoffnung auf die wunden Seelen legt. Gott, erbarme dich. Gott, Jesus Christus, wir brauchen Frieden. So viele sehnen sich danach. Menschen, die in Kriegsgebieten überleben wollen, wir, die wir in Frieden leben und ohnmächtig die Schlagzeilen über Kriegstreibende und unschuldige Tote hinnehmen müssen. Verzweifelte, die niemandem mehr trauen, Erschöpfte, die sich für ein besseres Leben verausgaben, bitte Gott, verwandle die Herzen der Friedlosen, damit dein Frieden die Welt erfüllt. Gott, erbarme dich. Gott, dein Kreuz erzählt durch den Schmerz hindurch von Liebe. Wir brauchen sie so dringend. Durch deine Liebe leben unsere Kinder, unsere Freunde und auch unsere Feinde. Durch deine Liebe leben alle, die dir vertrauen. Gott, Jesus Christus, erfülle mit deiner Liebe deine Gemeinde und begeistere uns mit deiner Liebe.
In der Stille bringen wir vor dich, was du von uns hören sollst. Gott, nimm du unsere Bitten auf und nimm du sie uns ab. Und alles, wofür wir keine Worte haben und was uns doch bewegt, legen wir in Gottes Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Folgendes möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Kommenden Sonntag ist Gottesdienst hier wieder um 10 Uhr. Ihn wird Frau Dr. Balz Otto halten. Und wir haben auch wieder Kindergottesdienst. Das dürfen Sie gerne verbreiten an alle, die es interessieren und erfreuen mag. Kommenden Freitag ist das Gemeindebüro geschlossen. Und ich habe hier noch einen ganz wichtigen Aufruf. Da hängt jetzt vielleicht noch nicht oder vielleicht tut es auch schon, aber es wird hängen. Der Brotkorb braucht ganz, ganz dringend Unterstützung. Und zwar nicht finanzieller Art, sondern er braucht Frauen und Männer, die sich in der Sache Brotkorb mit einsetzen. Wer da sich interessiert oder wer Menschen kennt, soll unbedingt diese Menschen ansprechen und sie zum Brotkorb hinverweisen. Und wer selbst Interesse hat, es gibt drei Ansprechpartnerinnen, die da genannt sind. Ich werde das nachher aber auch nach vorne legen. Und es gibt auch sicher im Schaukasten bald die Möglichkeit, das noch zu lesen. Da ist die Janine Hofeditz für zuständig vom Stadtteiltreff und Annette Schäfer, neue Pastoralreferentin in St. Canisius und St. Stephan. Und mehr Informationen dazu, zu dieser wichtigen Arbeit, finden Sie auf der Internetseite brotkorb-gonzenheim.de oder eben auf diesen Aushängen, die wir jetzt versuchen, auch mehr unters Volk zu bringen. Die Kollekte vom letzten Sonntag war bestimmt für den Evangelischen Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt und brachte 151,40 €. Und die Kollekte des heutigen Sonntags ist unserer Partnergemeinde in Watford gewidmet. Ich lege sie Ihnen sehr ans Herz und muss gerade selber fragen, weil ich das zum allerersten Mal lese, wo denn Watford überhaupt ist.
In der Nähe von London.
In der Nähe von London, okay. Bitte?
Wir haben auch einen Fußballverein.
Okay. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Thema ist gerade. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle von allen Menschen verabschieden, die zu Hause am Telefon zuhören. Natürlich nicht ohne den Segen gleich. Wir hier haben gleich den Luxus, gemeinsam nach draußen zu gehen und gemeinsam mit Herrn Paunitz das letzte Lied zu singen. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden bedanken dieses Gottesdienstes. Marcel Schorle für die Lesungen. Frau Bock ist heute eingesprungen, weil unsere Küsterin wohlverdient auch mal Urlaub hat. Vielen herzlichen Dank. Herr Paunitz für die Musik und da hinten versteckt das Technikteam, was wir ja immer noch aufrechterhalten. Klaus Enders und Dan Appeldorn, vielen Dank euch für die Tonspuren. Und nun geht in euer Leben mit dem Segen unseres Gottes. Gott segne und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun lasst uns ins Freie gehen.